Gut, ich möchte euch noch einmal bitten, aufzustehen, zu unserem Gott und Vater beten. Unser Gott und Vater, danke, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, Gottesdienst feiern dürfen, dass wir Lieder zu deiner Ehre singen dürfen, dass sie uns erfreuen, dass wir Gemeinschaft haben und auch Gemeinschaft mit dir. So hilf uns beim Reden und auch beim Hören auf dein Wort, dass es wirklich ganz tief in unser Herz hineindringt und dass sich ein Stück in unserem Leben wieder mehr verändert, dass unser Wesen ein Stück weit verändert wird in das Bild von deinem geliebten Sohn Jesus Christus. Amen. Was kann dir in einer Wüste passieren, wenn du kein GPS-Gerät dabei hast oder die Verbindung nicht mehr steht? Es kann sein, dass du dich verirrst, im schlimmsten Fall, wenn die Wüste groß ist, sogar im Kreis läufst. Und das heißt, wenn du keine externe Hilfe hast, keine Verbindung hast, keine Satellitenverbindung, dann verirrst du dich und du brauchst Hilfe. Wenn die Verbindung nicht da ist, die dich zum Ziel bringen kann, dann wirst du in der Hitze und in dem Durst, den du hast, diesen Kampf vielleicht sogar nicht gewinnen. Oder was kann passieren, wenn Soldaten von ihrem Vorgesetzten getrennt werden? Sie halten keine Befehle mehr, sie werden vielleicht demoralisiert. Vielleicht ist da einfach nur wildes Umhergelaufe, keine Ordnung mehr. Im schlimmsten Fall verlieren sie den Kampf. Und in unserem heutigen Bibeltext aus Epheser 6 geht es auch darum, diese richtige Verbindung oder die Verbindung aufrecht zu erhalten. Es geht um dein Gebet zu Gott. Dein geistliches Wachstum, ja dein ganzes geistliches Leben hängen gewissermaßen genau davon ab, von dieser Verbindung. Es muss ein beständiger Draht zu unserem Herrn aufrecht gehalten werden. Und zum Draht, das war ja eher früher so, heute kann man ja drahtlos WLAN und Mobilfunk telefonieren, aber es bedeutet dasselbe, eine ganz permanente Verbindung aufrecht zu erhalten. Und so geht es heute um das Gebet und drei Aspekte über das Drahthalten zu unserem Herrn. Und wir lesen gemeinsam Gottes Wort aus Epheser 6, die Verse 18 bis 20. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes über dieses Thema des Redens mit ihm über das Gebet. Ich möchte zunächst für dich eine ganz persönliche Frage dir mitgeben. Auf einer Skala von 1, grottig, bis 10, genial, wie feste würdest du deinen Draht zum Herrn Jesus Christus beschreiben? Oder anders, wie intensiv würdest du dein Gebetsleben beschreiben? Von grottig 1 bis genial 10. Das ist eine ganz persönliche, subjektive Einschätzung. Kommen später nochmal drauf zurück. Heute geht es um, Jörg hat es schon angekündigt, den gewissermaßen dritten Teil der Waffenrüstung Gottes. Halte den Draht zum Herrn. Und wir werden uns drei Punkte, wie gesagt, anschauen. Sei treu im Gebet, sei wachsam im Gebet und sei umfassend im Gebet. So habe ich die drei Punkte genannt, dass wir uns so ein bisschen merken können, die Treue im Gebet, die Wachsamkeit und das Umfassende. Und das Ziel ist letztlich, dass wir verinnerlichen, dass Siege im Kampf gegen die listigen Angriffe des Satans, gegen den Teufel, auch von deinem Gebet irgendwo abhängen. So macht es uns dieser Kontext, die Verse 10 bis 20, deutlich. Das Gebet des Herrn ist ein Teil, wenn ihr nochmal in Vers 10 reinschaut, Epheser 6, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn dieser Draht nicht da ist, wenn die Verbindung nicht da ist, woher bekommen wir dann unsere Kraft, unsere Stärke, wenn wir nicht bei ihm anzapfen? Das Gebet zeigt die Abhängigkeit und damit die eigene Demut, dass ich sage, ich bin ganz von dir abhängig. Wie soll ich sonst packen? Wie soll ich sonst die Kraft haben? Wie soll ich sonst in meinem Leben, im Alltag bestehen? Wie soll ich sonst in diesen Versuchungen bestehen, wenn nicht durch die Hilfsmittel der Waffenrüstung und das Umfassende jetzt, das Gebet? Wenn du mir nicht hilfst, Herr. Wenn wir nicht beten, ist damit immer Stolz und Hochmut verbunden. Dann meinen wir nämlich, wir schaffen es also. Die Bibel sagt, nein. Schon gar nicht gegen diesen Feind. Gegen diesen Feind brauchen wir eine ganz starke Waffenrüstung. Und das Gebet, was hier jetzt noch hinten dran ist, ist zwar kein Teil der Waffenrüstung, aber es gehört mit dazu, zu diesem geistlichen Kampf. Und wir haben in den Versen 11 bis 13 gesehen, diese Aufrufe, dass wir stark werden in ihm, dass wir diese ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Zieht die ganze Waffenrüstung an, ergreift die ganze Waffenrüstung mit dieser Absicht, dass wir gegen die Listen des Teufels bestehen können, damit wir am Tag der Versuchung widerstehen können, damit wir fest stehen bleiben können. Unser täglicher Kampf ist ein geistlicher Kampf, ein persönlicher Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, wie Paulus schreibt, gegen die Mächte der Finsternis, die geistigen Mächte, das Böse. Und so könnt ihr widerstehen, sagte er, und zwar indem ihr diese Waffenrüstung anzieht, Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe mit der Bereitschaft des Evangeliums, Schild des Glaubens, Helm des Heils und Schwert des Geistes. Und diese geistliche Waffenrüstung ist deine Autorität im Kampf, in diesem geistlichen Kampf. Und es macht einen krassen Unterschied, ob du sie anhast oder nicht anhast. Auf dem Weg zum Ziel im Himmel, Klammer auf, da wird Christus dich hinbringen, wenn du sein Kind bist. Klammer zu, auf diesem Weg dahin kann der Teufel aber viel zerstören, kaputt machen. Wir haben vor 3 Wochen in der Predigt uns nochmal angeschaut, was für Absichten, was für Strategien er verfolgt, um dein und mein Leben mit Christus mürbe zu machen, unseren Dienst kaputt zu machen, dass er uns in die Sünde verstrickt, dass er dich entmutigt, dass er dir deine Freude raubt und wir hier so sitzen. Ja, Freude hängt nicht an nach oben gewinkelten Mundwinkeln. Ja, das ist eine innerliche Einstellung, mit dem Herrn zu sein und in seiner Ruhe, in seiner Kraft zu sein, aber strahlt auch nur aus. Er verhindert unseren Dienst. Er führt Gläubige in Heuchelei. Er verblendet Ungläubige, dass sie das Evangelium nicht verstehen und sehen. Die Herrlichkeit, den Glanz des Evangeliums. Er verführt zur Weltlichkeit. Er richtet unseren Blick auf Glanz und Glorie im Hier und Jetzt. Er versucht uns letztlich vom Gehorsam gegenüber Gottes Wort abzubringen. Darum ziehe diese Rüstung an. Ziehe diese Rüstung an. Und dann ändert sich die Sprache mit Vers 18. Ja, er verwendet nun kein Bild mehr, hat nichts von dem Mantel des Gebets gesprochen, den du noch irgendwie da drunter ziehen musst. Oder irgendwie vom Speer der Fürbitte oder sowas. Nein, das schreibt er nicht. Wir können daraus schließen, dass Gebet etwas ist, was irgendwo alles durchdringt, was alles umfasst. Was diesem ganzen Gebrauch dieser Rüstung zugrunde liegt, diese Beziehung zu ihm, diesen Draht zu ihm. Geistlicher Kampf gegen den Feind ist ohne Gebet verlorener Kampf. Und ich finde das cool, dass die das genauso da oben auch hingeschrieben haben. Ja? Die Verbindung zur Leitstelle, so haben sie es genannt in diesem Bild. Dass wir diesen Draht zu unserem Herrn behalten, durch und durch. Wir brauchen das Gebet, um im Glauben zu wachsen, aber so wie er hier schreibt, um diese täglichen Kämpfe auch zu bestehen. Und diese Kämpfe, wenn er dann schreibt, dass das Evangelium verkündigt wird, sind auch geistliche Kämpfe. Wo der Satan nicht möchte, dass Jesus Christus, der Name überhaupt nur genannt wird, um das, was er für uns getan hat. Beete jeden Tag, wenn du wachsen willst. So erstarkt unser Glaube. Und wir können in diesen persönlichen Kämpfen mehr und mehr bestehen. Das Wichtigste ist die Verbindung zum Hauptquartier. Und Pastor Aidan Wilson Tozer hat wie folgt zusammengefasst, was dein und mein Leben betrifft. Unsere Reinheit, unsere Kraft, unsere Frömmigkeit und unsere Heiligkeit werden immer nur so stark sein wie unser Gebet. Das, was unser Leben ausmacht, das, wie wir heilig leben, das, wie wir rein leben, das, wo wir Kraft im Leben haben, kann immer nur so weit gehen wie unser Gebet, sagt er. Können wir mal einiges drüber nachdenken. Ein paar Schlüsse daraus ziehen. Deswegen ruft Paulus uns auf. Haltet fest, erstens auch, sei treu im Gebet. Mit allem Gebet und Flehen bete zu jeder Zeit im Geist. Bleibt dran. Bleibt dran. Und ich weiß nicht, ob euch in diesem Vers 18 was aufgefallen ist. Ja? Paulus macht hier keine halben Sachen. Er verwendet viermal diese absolute Form. Man kann es so ein bisschen sehen. Ja? Betet alle Zeit. Mit allem Bitten und Flehen. In aller Beharrlichkeit. Für alle Heiligen. Er sagt nicht nur ein bisschen, nur mal, hin und wieder, vielleicht. Völlig umfassend. Und dieses Nachsinnen darüber, das hat mich erstmal schockiert zurückgelassen. Dieses Umfassende, wie er das beschreibt. Alle Zeit. Mit allem Bitten und Flehen, in allem Anhalten, beharrlich dran zu bleiben, für alle Heiligen. Nicht umsonst hat Oswald Sanders gesagt, wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nur nach seinem Gebetsleben fragen. Wir tun das nicht, weil wir uns dann wahrscheinlich selber mit reinhalten. Ich stehe genauso hier, gedemütigt über diesen Gedanken, der da steht. Wenn du darin keine Probleme hast, sehr gut. Preist den Herrn dafür. Aber wenn du vielleicht ähnlich denkst, ich habe mir gerade so einen Wert von 5 gegeben, von 3 gegeben, es ist Luft nach oben. Das ist eine gefühlte Skala, sage ich mal, so ein subjektiver Eindruck, wie es eigentlich bei mir aussieht. Und deswegen rufe ich dich auf, lass uns zusammen in diesen Text hineingehen und diese Ermahnung und die Ermunterung hier annehmen und sagen, okay, heute soll es wieder anders werden. Ab heute möchte ich diesen Draht wieder ganz fest haben. Nicht so einen kleinen Klingeldraht, sondern da soll so ein, was sagst du immer, so ein zehnadriges, umschlungenes Kabel sein. Und das ist der erste Aufruf hier in Vers 18. Betet zu jeder Zeit im Geist. Ja, dieses im Geist, was bedeutet das? Da steckt nichts Mystisches hinter, nichts Charismatisches. Das kann sich entweder auf den menschlichen Geist beziehen oder auf den Heiligen Geist. Ja, vielleicht auch auf beides in Wechselwirkung. Wir können jetzt einige Bibelstellen zu uns anschauen. Die Bibel lässt beides irgendwo zu offen, ja, dass wir in unserem Inneren beten und in unserem Geist sprechen. Aber der Geist ist es letztlich, der in uns wirkt und der das Gebet auch letztlich vor Gott transportiert. Aber der Aufruf, der muss klar sein. Betet, 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 betet. Zu jeder Zeit. Ich denke, es bezieht sich hier auf die Häufigkeit der Gebete. Ja, auch Paulus war klar, wir können nicht irgendwo jede Sekunde, jeden Moment in unserem Inneren, aber auch äußerlich beten. Aber er meint damit ein beständiges Kontakt haben. Auch in Stoßgebeten, in Dank für kleine Dinge, Lob, in Freitagabend, Nacht bin ich noch spazieren gegangen, in dem Schnee, einfach zu loben, zu danken für das, was gerade im Herzen so drin ist. Ja, und bitte nicht falsch verstehen, diese permanente Reden mit Gott ersetzt nicht diese qualitative, wichtige Zeit, die du dir vielleicht bei deiner stillen Zeit nimmst, um ganz bewusst zu beten. Ja, und doch ruft Paulus auf, betet zu jeder Zeit. Und es gibt hier so ein interessantes Buch, Nach dem Armen bete weiter. Von Hans-Peter Reuer. Er ist mittlerweile beim Herrn. Er ist heimgegangen vor einigen Jahren. War Leiter der Fackelträger in Österreich und stellvertretender Leiter der internationalen Fackelträger. Und er hat dieses Buch geschrieben, Nach dem Armen bete weiter. Ja, das heißt, wenn wir Armen sagen, dann ist die Verbindung nicht auf einmal gekappt und dann machen wir irgendwie sowas. Was wir so wollen. Und er sagt, bleib dran. Bring all das, was dich bewegt, bringe ständig vor Gott. Ja, und Paulus, der drückt das in verschiedenen Arten genauso aus, dass er einmal sagt, in meinen Gebeten bete ich für euch immer, aber er sagt auch, dass er in seinen Gedanken immer wieder, wenn er gerade daran denkt, betet. Er erwähnt die Christen in Rom in allen Gebeten. Er dankt alle Zeit für die Korinther. Paulus dankt Gott für die Philipper bei jeder Erinnerung. Ja, wenn wir uns an irgendwas erinnern, dann kann das zu einem Gebet werden. Paulus und seine Mitarbeiter danken für die Kolosser zu jeder Zeit in ihren Gebeten. Paulus und seine Mitarbeiter danken Gott für alle Thessalonicher unablässig. Paulus dankt alle Zeit für die Thessalonicher. Im zweiten Brief schreibt er ihnen das auch. Paulus gedenkt unablässig Tag und Nacht an Timotheus. Krass, oder? Er hatte so viele Dinge im Kopf. Timotheus war jemand, wo er unablässig Tag und Nacht für betet. Paulus denkt alle Zeit in seinen Gebeten auch an Philemon. Das ist einfach nur mal so ein Eindruck, wie Paulus das beschreibt. Sein Denken war von Gebet, vom Reden mit dem Herrn bestimmt. Und das ist kein bloßes Ritual, was wir da vollziehen, und es ist zu einer Art Lebensstil bei ihm geworden. Und dazu ruft er dich und mich auf, dass wir das zu unserem Lebensstil machen, zu einem durchdringenden Etwas in unserem Leben. Du kannst, darfst und sollst deinem Herrn hier alles sagen, ihn alles bitten, all deine Sorgen auf ihn werfen, 1. Petrus 5, Vers 7. Und damit ist nicht irgendwie, dass wir ständig irgendwas plappern gemeint, sondern dass wir ganz bewusst einfach auch sagen, zu denken, zu wem wir reden. Diesen beständigen Draht aufrecht zu halten. Ja? Früher war man darauf angewiesen, dass irgendwo einer an irgendeiner Zentrale die richtigen Stecker gesteckt hat. Dass der Draht gewissermaßen da verbunden wird. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand uns irgendwelche Stecker steckt. Wir dürfen und können zu jeder Zeit zu ihm beten. Und das hält uns fit im Glauben und das lässt uns den richtigen Blick gewinnen, gerade im Kampf gegen unseren Feind und gegen die Versuchung, der uns immer wieder kommen möchte. Wir schauen auf Christus, wir sind auf ihn ausgerichtet. Wenn wir uns Gott unterwerfen, dem Teufel so widerstehen, dann wird er was? Fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Wichtig ist, dass wir das irgendwo ganz regelmäßig bewusst tun. Suche dir Zeit mit Christus, mit deinem Vater, mit Gott. Die stille Zeit, dass du dich ganz bewusst zurückziehst, ein täglicher Rückzug, um aufzutanken, um mit ihm zu reden, um ganz bewusst qualitative Zeit mit Gott zu verbringen, mit ihm in Kontakt zu sein. Und da dürfen wir nicht meinen, das ist irgendwie so eine Schluckimpfung, ja? Kleine Kinder bekommen noch so eine Schluckimpfung und dann ist das erstmal gut. Wir sollen nicht meinen, dass wir einmal die Woche montags morgens beten und dann reicht das für die Woche. Das ist okay. Gebet ist keine Schluckimpfung, sondern Paulus ruft uns auf, beständig im Kontakt mit Gott zu sein. Die stille Zeit zu nutzen. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Wenn du wachsen willst, ja. Wenn nicht, ja, dann lass es. Und frag dich überhaupt, was du überhaupt möchtest. Aber Paulus sagt, hey, für diese geistlichen Kämpfe brauchst du das. Bete zu jeder Zeit. Mit allem Gebet und Flehen im ständigen Kontakt mit ihm zu sein. Und das ist die Grundlage. Das ist die Ausrichtung. Das ist diese Kraftquelle, die wir haben für diesen Kampf gegen die listigen Angriffe des Teufels. Und Daniel ist ein tolles Beispiel in der Bibel. Das Bild habe ich schon einmal gezeigt. Kommt aus Kapitel 6, diese Zeichnung hier gewissermaßen in Daniel 6, wo uns beschrieben wird, dass er eine gute Gewohnheit hatte. Dass er dreimal täglich sich bewusst Zeit genommen hat, um zu beten. Er war beständig in Kontakt zu Gott und ließ sich durch nichts abhalten. Auch nicht durch die, man sieht es hier vielleicht so ein bisschen rechts im Hintergrund, durch seine Hasser, die ihn, Entschuldigung, den Ausdruck ans Bein pinkeln wollten. Nein, die ihn den Löwen zum Fraß vorwerfen wollten. Sie haben nichts gefunden in seinem Leben, was irgendwie auch nur schlecht wäre. Daniel war auch Mensch, hat auch gesündigt, aber seine Integrität war völlig rein. Das, was er sagte, das hat er auch getan. Und so mussten sie mit einer List ihn dazu bringen, dass er Gott anbetet und nicht eine Bitte an den König richtet. Was hat er gemacht? Er ist in sein Kämmerlein gegangen und hat gebetet, als er das erfahren hat. Das ist Treue im Gebet. Dran zu bleiben, den Draht zu Gott zu suchen. Du kennst den Wert des Gebetes, sagt Sir Thomas Buxton. Es ist überaus kostbar. Vernachlässige es nie. Nie, sagt er. Und obwohl die Bibel dem Gebet und dessen Auswirkung eine so enorme Wichtigkeit zuweist und viele Teile der Bibel sogar selbst Gebete sind, es ist dennoch oft eine Nebenrolle in unserem Leben, oder? Woran liegt das? Es kann an deiner und meiner Einstellung liegen. Zu sagen, es ist vielleicht nicht so wichtig. Dann studiere die Schrift. Lass uns das anschauen, wie wichtig das den Aposteln war, wie wichtig das im Alten Testament schon war, dass da gebetet wird. Dieser Kontakt zu Gott da ist. Dass sogar unser Jesus mit seinem Vater geredet hat, sich bewusst zurückgezogen hat. Und wir haben die Einstellung, kann man mal noch nebenbei machen vielleicht, oder? Oder du bist vielleicht mutlos geworden. Du denkst irgendwie, Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke, gefühlt. Gebetserhörung gibt es gar nicht in meinem Leben. Vertraue ihm, vertraue der Schrift. Vertraue, dass er dir Antworten gibt, und dass du auch anerkennst, dass die Antworten nicht genauso sind, wie du es vielleicht erbeten hast. Lass dich dadurch nicht entmutigen. Vielleicht setzt du einfach die Prioritäten falsch. Ja, dass du sagst, ich habe so viel um die Ohren und das stelle ich mal hinten an. Weil das ist ja irgendwie nur so, ich rede ja nur mit Gott, ich muss erstmal das Praktische tun. Ja, versteht mich nicht falsch, das Praktische, das tun wir. Ich werde gleich noch ein Zitat von Martin Luther euch zeigen, was für eine Einstellung er da hatte. Und ich glaube, davon können wir gut lernen. Lass uns Buße tun, wenn wir unsere Prioritäten dort falsch gesetzt haben. Und bewusst Zeit nehmen, Gebetszeit mit dem Herrn zu verbringen. Ja, wie wenig schätzen wir das Gebet? Und wie wenig wir das tun, daraus wird deutlich, wie wenig Zeit wir dem einräumen. Vielleicht hat dich auch Lustlosigkeit umhüllt. Du hast ja gar keine Lust, das, weil hast du ja gar nichts von, oder? Wenn du da alleine betest, sieht ja keiner, hört ja keiner. Lieber an den Straßenecken stehen und laut beten, uns alles hören. Euer Lohn ist dahin, sagt Jesus. Vielleicht ist das dein Grund, warum du sagst, gar keine Lust, das bringt überhaupt nichts. Auch da. Lass uns Buße tun. Das ist eine verkehrte Sicht, eine verkehrte Denkweise. Vielleicht siehst du es ganz als unnötig an, wo du sagst, ja, Gott, der ist doch souverän, der macht doch sowieso alles. Er hat doch geplant und er führt aus. Warum soll ich dann noch beten? Und das ist eins dieser Geheimnisse, was die Schrift deutlich macht. Dass sie das Gebet hat und dass sie Gottes Versprechen hat. Ja, dass sie zeigt, Gott hat Dinge geplant und er wird sie führen, aber er möchte, dass wir mit ihm Kontakt haben und darum beten. Ja, wo er zum Beispiel versprochen hat, dass sein Reich kommen wird und Jesus lehrt uns, dein Reich komme, lass uns darum beten. Er hat verheißen, dass er wiederkommt und in der Offenbarung wird gesagt, komm, Herr Jesus. Er hat verheißen, dass er unseren Sünden nie mehr gedenken wird und doch lehrt Jesus, vergib uns unsere Schuld oder wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht. Er hat verheißen, dass er uns täglich versorgen wird. Unser tägliches Brot gib uns heute. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 und 3 Verse vorher steht, darum beten wir für alle Menschen. Ja, wenn er das will und er das doch sowieso so geplant hat, souverän. Ja, weil er will, dass wir auch dafür beten. Versteht ihr? Die Bibel hält beides aufrecht. Deswegen kann es niemals unnötig sein, weil das auch nur ein Aspekt dessen ist. Es geht ja vor allem um diesen Beziehungsaspekt, dass dieser Draht da ist, weil er diese Beziehung zu uns möchte und Gemeinschaft mit uns haben möchte. Sei treu im Gebet. Anders wird unser Gebetsleben nur dahin plätschern, unser Glaubensleben nur so eilig vorwärts gehen, möchte ich behaupten. Aber wo du den Draht zum Herrn hältst, wo du diese Gemeinschaft aufrecht erhältst, da wirst du mehr und mehr in diesem geistlichen Kampf Siege davontragen, weil du korrekt ausgerichtet bist, weil du die Kraft hast von ihm, so wie er es gesagt hat. Und das eine ist diese Treue, dass wir dranbleiben. Das andere ist, dass wir im Gebet wachsam sind, dass wir bereit sind, beständig dran zu bleiben und diese Dinge, für die wir beten, dass wir nicht aufgeben, bis er Antwort gibt. Sei wachsam im Gebet. Und das ist der zweite Aspekt. Wachet hierzu in allem anhalten und flehen. Wenn wir das so durchdenken, dieses Wachen und Beten, da fällt uns bestimmt direkt eine Begebenheit ein. Wachet und betet. Ich denke, ihr habt alle Gethsemane vor Augen, oder? Wo Jesus das seinen Jüngern sagt. Wachet und betet. Könnt ihr nicht eine Stunde, dann bald wieder Ostern, Gründonnerstag, wachet und betet. Sie schlafen immer und immer wieder. Und Jesus kommt und sagt, hey, hallo, wacht doch mit mir, betet doch. Und diese Begebenheit ist Beschämung, aber auch Trost zugleich. Sie beschämt uns, weil ich nicht besser bin, weil ich oft nicht dranbleibe und müde geworden bin zu beten, im übertragenen Sinne. Aber es ist auch Trost, dass die Leute, mit denen er 2-3 Jahre unterwegs war, dass denen das auch passiert. Dass sie nicht mit ihm in dieser schwersten Zeit wachen und beten können. Aber dieses wachende Gebet, darin wachsam zu sein, dieses Anhalten und Flehen ist die Art und Weise, wie sie hier beschrieben wird. Dieses Gebet soll nicht nur beständig sein, sondern auch darin anhalten. Wir sollen darin flehen und dieses Anliegen, was wir vielleicht haben, dass wir es immer wieder vor ihn bringen und flehen und ihn darum bitten, dass er es doch tut, worum wir ihn beten. Dass wir nicht aufgeben. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf gegen die Natur der Sündhaftigkeit in uns. Das ist ein Kampf gegen auch wirklich Müdigkeit, gegen Lähmung in unserem Leben, sowohl geistlich, vielleicht auch körperlich. Dass wir abweichende Gedanken haben. Sei auf dem Posten wie ein Soldat, der wachsam ist, der schaut, was wirklich Sache ist und der nicht müde wird, wachsam zu sein. Ja, was kann passieren, wenn damals so ein Soldat so ein Stadttor bewacht hat und er ist dann eingenickt? Es hätte ein leichtes sein können für Feinde, wenn sie das gewusst hätten, unbemerkt in die Stadt einzudringen und sie einzunehmen. Und sie das Tor ohne Probleme öffnen können. Wenn wir nicht wachsam sind, ist das Einfallstor unseres Herzens weit geöffnet. Und dann hat der Feind leichtes Spiel. Deswegen sei wachsam, ein gut gerüsteter Soldat auf dem Posten zu sein, mit Wachsamkeit und Beharrlichkeit immer wieder diese Anliegen vor Gott zu bringen, dran zu bleiben, nicht aufhören zu beten für die Anliegen, die du hast. Und das steht hier massiv am Ende dieser Waffenrüstung. Den Draht zu ihm zu halten, wachsam zu sein, beharrlich im Gebet, den Herrn zu suchen, immer wieder neu, Orientierung neu zu gewinnen und zu sagen, ich bringe das so lange vor dich, ich bin wie diese nervende Witwe in Lukas 11 oder 18, ich weiß nicht genau, die immer wieder kommt und sagt, jetzt erfülle aber mal mein Anliegen. Nicht, dass wir uns das anmaßen können, dass er das tut, aber so soll unsere Einstellung zum Gebet sein. Dass wir beständig grundsätzlich beten, aber auch darin wachen und wirklich dranbleiben, beharrlich dranbleiben, das zu tun. Es ist Disziplin notwendig. Es spricht alles gegen unsere alte Natur, wir wollen das gar nicht. Lust und Kraftlosigkeit ist da. Ja, aber wenn wir so Sportler einfach mal vor Augen führen, wenn die lustlos sind, wenn die sich falsch ernähren, wenn die nicht fleißig sind, wenn die keine Opfer bringen, wenn die disziplinlos sind, dann kannst du die in eine Tonne kloppen. Dann ist da nichts viel mit Sport. Ja, zumindest nicht mit Leistungssport. Und so ist es für jedes Kind Gottes ebenso unabdingbar, dass wir uns gut ernähren, dass wir eine gewisse Disziplin entwickeln, und dass wir bereit sind, Opfer zu bringen. Das kostet etwas. Ja, wenn wir hineinschauen in das Leben von Epaphras, der ringt beständig in den Gebeten. Das hat ihm was gekostet. Sei es auch nur Zeit. Aber es kostet Mühe, es kostet Kraft. Es kostet Anstrengung, immer wieder dasselbe vor Gott zu bringen. Ich glaube, der hat es ernstlich gemeint. Oder wie Paulus bittet um Kampf im Gebet, Römer 15, Vers 30. Ja. Und das geht, darum geht es bei diesem Punkt, dass wir diesen Kampf angehen und diesen Punkt, wie Georg Müller ihn beschreibt, niemals aufzugeben. Ja, er sagt, der wichtigste Punkt ist, niemals aufzugeben, bis die Antwort kommt. Es kann lange dauern, bis sie kommt. Und so eine Antwort kann auch ganz anders aussehen, als wir das uns vorstellen. Aber er sagt, gib niemals auf. Weiter sagt er, der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Wenn sie irgendetwas wünschen zu Gottes Ehre, sollen sie beten, bis sie es bekommen. Auch hier keine Garantie, dass wir es dann genauso bekommen, okay? Aber diese Einstellung dahinter, die spricht er an, dass wenn es zu seiner Ehre ist, dass wir weiter beten und dranbleiben für die Menschen in unserer Umgebung, wo wir beten, hey, rette sie. Für die Krankheit in Familie, im Arbeitsumfeld, wo auch immer, dass wir dranbleiben und immer wieder für innere Aufrichtung, für äußerliche Heilung beten und so weiter. Und theoretisch wissen wir das alles, oder? Und doch handeln wir in unserem Leben manchmal genauso nicht inkonsequent. Wir wachen nicht darin, wir sind nicht beharrlich darin. Und wer hat Freude daran? Der Feind. Der freut sich, wenn wir nachlassen. Der freut sich, wenn wir das Interesse verlieren, dran zu bleiben, für einen Freund zu beten, der Jesus noch nicht kennt. Der installiert in unserem Leben überall Störsender, dass wir nicht beharrlich dranbleiben, dass wir vergessen, ob es die Arbeit ist, ob es dein Smartphone ist, ob es Filme sind, ob es der Computer ist, ob es irgendwelche Hobbys sind, Störsender in unserem Leben, dass wir nicht dranbleiben können. Was auch immer es bei dir ist, das Gebet mit dem Herrn ist etwas Umkämpftes. Und darum suche und schaffe nach Möglichkeit einen vertrauten Ort, wo du sagst, hier ziehe ich mich zurück, um mich bewusst auf diese Dinge neu auszurichten, die ich mir vielleicht auch notiert habe, mich zu konzentrieren, beharrlich dran zu bleiben, mit allem Flehen im Anhalten. Ich flehe den Herrn an. Ich habe es bei mir, mich so daran gewöhnt, einfach Zettel und Stift dabei zu haben. Weil bei mir kommen immer wieder auch so Gedanken dann in den Kopf, wenn ich vielleicht für jemanden bete, dass ich dem noch was sagen wollte. Oder das lenkt ab. Deswegen schreibt mir das kurz auf und Jesus sagt nicht du, 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 mach bloß deine Augen zu. Nein, das ist gar kein Problem. Wenn das was stört, dass wir das beiseite schieben, ich habe es mir dann notiert, dass es mir hinterher wieder einfällt. Und dass ich mich neu, bewusst, ganz dem wieder widmen kann. Konzentriert, in Ruhe. Aber auch, und das möchte ich ermutigend zu diesem letzten Punkt und tröstend noch mitgeben, auch wenn wir immer wieder darin versagen, auch wenn wir immer wieder vergessen, uns nach Jahren wieder einfällt, ey, da habe ich mal so konsequent für gebetet, ich habe es lange nicht mehr getan. Gott hat Geduld mit dir und mir. Er ist treu, er lässt uns nicht einfach hängen, wenn er sagt, ey, da hast du jetzt aber ordentlich mal vergessen. Das macht er nicht. Er schickt dich nicht einfach weg, nein, er hört sogar die Gebete, wo wir in dieser aller Schwachheit beten. Jesus, hilf mir überhaupt zu beten. Lehre mich beten. Hilf mir dran zu bleiben, zu wachen, wach zu bleiben und wirklich beharrlich die Dinge vor dich zu bringen. Lehre mich beten. Und da möchte ich noch zwei Bücher einfach kurz vorstellen. Auch schön benannt. Nur bis zur Zimmerdecke, Fragezeichen. Gedanken zum Gebet. Das sind wirklich unzählige, kurze, knackige Gedanken zum Gebet, die William MacDonald, ein außerordentlicher Bibellehrer, der auch schon beim Herrn ist, hier zusammengefasst hat. Sehr praktisch. Und er bestätigt, dass Gebet eben nicht nur bis zur Zimmerdecke geht, sondern dass der Geist, der in uns wohnt, die schon direkt mit aufnimmt, die Gebete. Und ein sehr mutmachendes Gebet, wenn wir vielleicht auch mutlos geworden sind, Buch, wenn wir vielleicht mutlos im Gebet geworden sind. Und das haben wir auch in meiner Jugend Stück für Stück so durchgenommen und studiert. Und das zeigt einfach das Gebetsleben Jesu, wie es auch heißt. Wenn er sogar, und er nimmt das anhand des Lukas-Evangeliums durch, wenn er sogar zu seinem Vater gebetet hat, brauchen wir das dann nicht? Und er hat genau mit diesem Zitat begonnen, das ich vorhin schon vorgelesen habe. Wie stark unser Gebet ist, so auch unser Leben. Also das vielleicht mal ein paar Bücher, wenn ihr lesen wollt, wenn ihr euch das Thema nochmal neu widmen wollt. Kann sehr ermutigend sein. Und Lass uns jetzt auf diesen letzten Aspekt schauen, in den letzten Versen. Und das ist übertitelt mit Sei umfassend im Gebet. Wir lesen nochmal die drei Verse, dass wir sie nochmal vor Augen haben. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, sagt er. Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also was macht Paulus hier im letzten Teil? Und ich habe es extra so benannt, es ist so umfassend, was er sagt. Diese Bitte, betet für alle Heiligen. Und geht dann über in ein konkretes Beispiel, betet auch für mich. Er vertieft das, indem er um das Gebet auch für sich selbst nochmal als ein Beispiel, das zeigt, wie ganz konkret er Anliegen nennt. Ja? Müsst euch mal kurz einen Sportler vielleicht vorstellen oder ein anderes Idol, was ihr so vielleicht in der Kindheit oder in der Jugendzeit oder jetzt noch habt. Einfach mal so vor Augen führen. Jetzt stellt euch mal vor, sagen wir mal, Herr Lewandowski ist ein ganz cooler Typ, der Robert. Der schreibt dir einen Brief und bittet dich darum, an seinen Verein zu denken. Und dann sagt er, denkt aber auch an mich, so wie ich an dich denke. Er wird so sagen, boah, krass. Was soll an ihn denken? Ja, das mache ich öfter mal, höre immer öfter so im Radio von ihm. Aber der sagt, der denkt auch an mich. Und so krass ist das hier. Wie Paulus in der Gemeinde schreibt, dieser berühmte Apostel Paulus, ja, das ist keine Heiligenverehrung, das ist Quatsch. Aber dieser berühmte Apostel Paulus, der denkt an uns. Und er betet in seinen Gebeten für uns. Wie krass ist das? Und er bittet aber auch gleichzeitig darum, denkt auch an mich. Er sagt nicht, ich stehe über allen, ich brauche das nicht. Nein, er sagt ganz konkret, und das ist fast der große Teil hier mit einem ganz, ganz, ganz konkreten Anliegen, betet auch für mich. Er braucht das Gebet. Wie viel mehr du und ich. Warum Gebet? Wir lesen es hier, sitzen im Gefängnis. Die praktischen Mittel zur Hilfe sind begrenzt, aber Gebet geht in jedem Fall, okay? Er ist als Botschafter Christi im Knast. Er verkündigt das Geheimnis, wie er hier sagt, des Evangeliums. Und das möchte er weitergeben. Und das hat er getan. Wir lesen das im Philipperbrief, wie er es weitergegeben hat in seinem Umfeld. Er hat nicht einfach gesagt, hey, jetzt sitze ich hier und jetzt keine Ahnung, was ich tun soll. Nein, er hat unter anderem richtig krasse Briefe geschrieben, wie in dem Epheserbrief. Und er hat das Evangelium weiterverkündigt. Er hat den Menschen, die da waren, die Jesus nicht kennen, gesagt, wer Jesus Christus ist. Und das bewegt ihn. Neben all den Gemeinden, die ihn bewegen. Sein Anliegen ist, dass er frei raus Jesus Christus verkündigen kann, weswegen er ja da in Gefangenschaft sitzt. Und das ist ein gutes Anliegen. Ein Anliegen, was für dich und mich gilt und ich denke, wo wir auch immer und immer wieder mal für beten. Dass wir den Mut haben, die Freiheit haben, die Möglichkeit haben, die offenen Türen haben, über unseren Glauben zu reden. Davon zu reden, dass ich an Jesus Christus glaube. Über die Hoffnung in uns. Das ist ein gutes Gebetsanliegen, was Paulus hier ganz konkret nennt. Ja, für Paulus selbst brauchen wir heute nicht mehr beten. Aber Paulus sagt davor, dass die Gemeinde für alle Heiligen beten soll. Weltweit. Für alle Heiligen. Er sagt es sehr allgemein formuliert oder eben sehr umfassend. Und das würde deine und meine Gebetsliste sprengen, nicht wahr? Für alle Heiligen. Er möchte, dass wir unsere Geschwister im Blick haben. Die Geschwister, die in der verfolgten Welt leben. Die Geschwister in anderen Gemeinden, zu denen wir Kontakt haben. Die Freunde und Bekannte, die weltweit vielleicht irgendwo verstreut sind, die an unseren Herrn glauben. Lass uns sie in unser Gebet mit einschließen. Und ich weiß nicht, wie du dein Gebetsleben führst. Ich kann dir nur sagen, so Gebetsanliegen kann man gut schriftlich festhalten. Das ist einfach mal ein ganz praktischer Aufruf. Führ mal so eine Gebetsliste. Wir haben eine Gebetsliste in der Jugend damals geführt. Als wir unseren Lobpreisabend hatten, wo wir viel gesungen haben, sind wir immer und immer wieder auch durch unsere Leben gegangen und haben geschaut, was haben wir für Gebetsanliegen? Wofür können wir beten? Wir haben gemeinsam gebetet. Und wisst ihr, was das Tollste an diesen Listen ist? Es zwei E's, Erinnerung und Ermutigung. Wir vergessen die Dinge nicht, weil wir sie niedergeschrieben haben. Und wir werden ermutigt. Das war so krass zu sehen, wie viele Haken da einfach hinter waren. Wie Gott Menschen Arbeit geschenkt hat. Wie Gott Kranke gesund gemacht hat. Wie Gott Menschen zu Christus geführt hat. Und ich weiß nicht, was für Anliegen wir immer wieder genannt hatten. So viele. Erinnerung und Ermutigung. Für sowas ist das unheimlich gut, dass wir sehen, Gott ist lebendig und er wirkt. Das Zweite, was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, entwickle so eine gesunde Gewohnheit. Und selbst wenn du sie einmal entwickelt hast, je nachdem wie der Alltag und die Änderung in Lebenssituationen ist, kann das mal wieder kippen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Aber immer wieder neu bewusst so eine gesunde Gewohnheit zu suchen, ja, kein, ich hake das dann jetzt mal ab, sondern sich auch bewusst zurückzuziehen, festen Ort, feste Zeit kann dabei helfen, wo ich mich zurückziehe und Gemeinschaft mit meinem Herrn habe. Dass es nicht zu reiner Routine wird, sondern zu ganz bewusster Zeit, Qualitätszeit, die dir helfen kann, treu und wachsam im Gebetsleben zu sein. Und trotz vieler Aufgaben, und das habe ich gesagt, komme ich noch darauf zurück und damit kommen wir langsam zum Ende. Martin Luther, ich glaube, der hatte ziemlich viel um die Ohren. Der hatte was entdeckt, das Evangelium, und er hatte so viel um die Ohren, und er hatte so viel Arbeit und sagte, Arbeit, Arbeit von früh bis spät. Und in der Tat habe ich so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen möchte. Es kommt dir nicht auf 3 Stunden an, das ist wurscht. Aber diese Einstellung, das ist ein Mindchanger, da ändert sich mal unser Denken, oder? Und meins, ich habe so viel zu tun und jetzt setze ich mich doch erstmal hin und bringe das vor meinen Herrn. Und da geht es nicht in unserem Leben nur um das Tun, sondern es geht ja hier im Kontext als Erinnerung nochmal dran, darum, dass wir diesen geistlichen Kampf und diese Kämpfe bestehen können und stehen bleiben können. Dass wir nicht auf diese Listen reinfallen, wo Versuchungen kommen und wir sagen nein, weil wir diesen engen Draht haben. Aber das ist mal ein Mindchanger, wo wir sagen, eigentlich würden wir es ja anders machen. Erstmal das Tun und dann können wir hinterher noch dafür beten. Finde ich gut. Richtig gut. Und dieser Abschnitt hier am Ende der Waffenrüstung, der mit dazu gehört, zeigt uns, in wem wir stark werden können und wo wir unsere Stärke herbekommen, indem wir den Draht zu ihnen aufrechterhalten. Das ist mit der Schlüssel, neben dieser ganzen Waffenrüstung, wie wir gegen die Angriffe des Teufels stehen und bestehen bleiben können. Halte den Draht zu ihm. Und das hat uns Gott heute Morgen durch Paulus anhand dieser 3 Punkte hoffentlich deutlich gemacht. Treu im Gebet sein, wachsam im Gebet sein und auch diesen umfassenden Blick zu haben mit ganz konkreten Anliegen. Am Anfang hast du dir vielleicht irgendeine Zahl zwischen 1 und 10 überlegt, wo du gesagt hast, das ist so im Moment meine Einschätzung, wie es bei mir aussieht. Und mein Ziel von heute ist, und das ist mein Wunsch, dass du Motivation erhalten hast zu sagen, okay, ich habe vielleicht gerade 3 gesagt. Und jetzt, nachdem ich das gehört habe und Gottes Willen dazu gehört habe, ich möchte mich hochkämpfen auf die 4. Und ich bete darum, und das ist fast auch paradox eigentlich, ich bete darum, dass ich beten lerne. Dass ich, und das sind alles nur subjektive Zahlen, das ist wurscht, aber dass du diese Einstellung gewinnst, zu sagen, ja, ich möchte mehr wieder diese Beziehung zu meinem Herrn pflegen. Ich möchte mehr Qualitätszeit haben. Quantität ist auch nicht das Entscheidende, sondern Qualität, diese bewusste Zeit mit ihm. Warum? Hier im Kontext geht es darum, dass wir gerade stehen können in Zeiten der Versuchung und Anfechtung gegen diese bösen Angriffe des Feindes. Halte du beständig, treu und beharrlich, voller Wachsamkeit, mit umfassendem Blick diesen Draht zu deinem Herrn. Und ich schließe mit einem Zitat vom großen Prediger Spurgeon, der das nochmal auf den Punkt bringt. Er sagt, wenn ich mein Herz auf jede Silbe prägen und jedes Wort mit meinen Tränen taufen könnte, so könnte ich euch nicht zu dringend bitten, vor allem im Gebet eifrig zu sein. Der größte, oder nicht der größte, aber ein sehr großer Prediger sagt, was das Wichtigste ist, was so dringend ist, im Gebet eifrig zu sein. Und darum bittet er, darum bittet Paulus hier. Und ich hoffe, dass wir neu Motivation gewonnen haben, diesen Draht aufrechtzuerhalten. Amen.